Ich spreche immer sehr viel davon, dass wir, dass eigentlich das Einzige, was wir brauchen, ist Neugierde und dass man ja erstmal offen ist, guckt und dann aber auch weiß, oh, man kann da in die Tiefe gehen, weil es gibt ganz viel zu entdecken.
Ja, und Musik muss man natürlich hören. Wir können jetzt lange drüber sprechen, aber zum Glück, wir haben ja auch ein paar Stücke von dir, die wir hier in dieser Podcast-Folge spielen. Und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina, schön, dass wir uns wiedersehen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut und ich begrüße gleich mal unseren Gast für heute. Hallo Jula Kim.
Hallo Lina, hallo Erwin, ich freue mich sehr.
Jula Kim, ein ganz besonderer Gast, weil natürlich hochbegabt, darum geht's ja bei uns in unserem Podcast, aber sie kommt aus der Kunstecke, sie ist nämlich Musikerin und das seit 11 Jahren. Und um gleich mal ein Stichwort zu liefern, im Moment nominiert für den Deutschen Schallplattenpreis.
Wir haben heute richtige Prominenz hier sitzen.
Wir haben Bühnenprominenz bei uns. Gehen wir gleich mitten rein, Jula Kim. Was für Musik machst du und was hat das mit dem Schallplattenpreis auf sich?
Also dieses Genrebeschreibung, das ist immer was sehr, sehr Wichtiges, damit, weil man spricht ja mit den Leuten immer erstmal über Musik oder sie lesen eine E-Mail und dann sozusagen wollen sie immer wissen. Und Schubladen helfen da total. Und ich habe mir da sehr lange eigentlich immer sehr schwer getan, was das ist. Mittlerweile bin ich bei dem Begriff gelandet, Avant-Weltmusik, also avantgardistische Weltmusik, weil ich singe auf 5 Sprachen. Es gibt Einflüsse, starke Einflüsse aus Südamerika, schwächere Einflüsse aus Arabien und auch ein bisschen so Indien mit Rhythmusverschiebungen. Genau, und wenn man noch so konventionelle Genre mit reinnehmen will, dann ist es, weil es halt so vielfältig ist, dann ist es Rock, Pop, Punk, Funk und MPB, Musica Popular Brasileira. Und so kam es auch, dass ich in der, also der Preis der deutschen Schallplattenkritik, die haben Kategorien und da bin ich natürlich dann in der Kategorie Grenzgänge gelandet.
Was für eine schöne Kategorie. Aber bei dem, was du aufzählst, fehlt eigentlich nur noch Klassik.
Mhm. Ja, da muss man jetzt von wegen, gerade in der Klassik hat man aber dann so Aufbauten, um ein bisschen Tempo drauf zu kriegen, macht man irgendwie 2/4, 3/4, 5/4 und da kommt dann nochmal eine ganz andere Dynamik auf. Von daher, wenn man möchte, findet man da auch nochmal was dabei. Aber ich finde ja, diese ganzen Schubladen und so, ob die wirklich hilfreich sind, weiß ich gar nicht so genau, weil je nachdem, welche Brille man aufsetzt, nimmt man das dann auch so wahr. Also man hat dann ja sich schon mal beeinflusst, sage ich mal, anstatt sich dem einfach mal zu öffnen. Ich spreche immer sehr viel davon, dass wir, dass eigentlich das Einzige, was wir brauchen, ist Neugierde und dass man ja erstmal offen ist, guckt und dann aber auch weiß, oh, man kann da in die Tiefe gehen, weil es gibt ganz viel zu entdecken.
Ja, und Musik muss man natürlich hören. Wir können jetzt lange drüber sprechen, aber zum Glück, wir haben ja auch ein paar Stücke von dir, die wir hier in dieser Podcast-Folge spielen. Gleich am Anfang hatten wir eins gebracht und es folgen noch 1 oder 2 hinterher. Also von daher einfach anhören und vielleicht auch mehrfach hören. So ging es mir auf jeden Fall.
Die Links sind in den Shownotes dazu.
Die Links sind in den Shownotes, ja. Du machst das seit, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 11 Jahren.
Genau. Im November 2013 habe ich angefangen. Ich hatte letztes Jahr im November mein 11-jähriges Jubiläum, wo dann eben das letzte Album, Blues Land, ach so, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, also nicht ich als Person bin nominiert, sondern das Album natürlich ist bei dem Schallplattenkritikpreis nominiert. Und ich habe ich dir dann endlich mal diesen Traum erfüllt, eine Schallplatte tatsächlich herzustellen. Dazu gibt es auch Liner Notes als Blues Landkarte, aber es gibt eben nur Medien mit 2 Seiten, weil Blues Land, das ist eben ja das Lichtuniversum der Dualitäten, was ich erfunden habe. Und da gerade auch diesen Spannungsraum eben zwischen, ja, an angeblichen zwei gegensätzlichen Begriffen wie Licht und Schatten. Und so gibt es eben in diesem Lichtuniversum der Dualitäten mehrere solcher Begriffe, Verlust und Verbindung. Und jedes Lied ist dann eine Station auf der Reise eben nach Bilu's Land. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, weil eigentlich bin ich ja drauf gekommen wegen dem Schallplattenkritikpreis. Dort werden aber alle Alben berücksichtigt. Also es geht da nicht nur um Schallplatten, sondern es geht auch um CDs, Blu-ray oder alle Streaming-Alben. Ja, also die Quantität, die da reinfällt, ja, ist deutlich größer wie eben nur das, was auf Schallplatte, Vinyl veröffentlicht wird.
Ja, ich habe mir das angeguckt auf der Website. Also dieser Preis wird alle 3 Monate ausgegeben in 32 Kategorien, unfassbar viele. Also ich hatte einen Moment das Gefühl, also jeder, der irgendwas rausbringt, landet auf dieser Liste. Das ist aber bei weitem nicht so, wie ich dann gemerkt habe. Aber es sind sehr viele nominiert, also Klassik, Jazz, Pop. Du bist halt in der Abteilung Grenzgänger und da sind, glaube ich, insgesamt 10 oder 11 Alben. Und es steht noch nicht fest, ob du gewinnst. Wenn diese Folge hier erscheint, wird der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt sein. Wir schreiben auch das noch in den Shownotes, ob du da so, was kriegt man da, so einen kleinen Pokal oder eine goldene Schallplatte oder eine Urkunde?
Nee, erstmal tatsächlich kriegt man, das hat man auch schon bei der Nominierung bekommen, ja, kriegt man dieses Logo und man darf es halt verwenden. Und ich glaube tatsächlich, dass das erstmal in unserer Medienlandschaft das Wichtigste ist. Ja, so ein Pokal, der, weiß nicht, der hängt dann, oder auch mit goldene Schallplatte, wenn man irgendwie sowas bekommt, weiß nicht, was macht das bei dir im Zimmer oder im Studio oder wie auch immer, das sehen nicht so viele Leute. Aber das eben
Staub zu,
genau. Aber das eben mit auf die Schallplatte eben drauf zu bekommen, man kann dann da auch extra Aufkleber irgendwie kaufen. Ich denke, das ist das Wichtige.
Ja, ja, der ist renommiert, zumindest unter den Insidern. Aber was mich interessiert, ich sag mal außerhalb dieses ganzen philosophischen oder insidermäßigen Hintergrunds, wie sieht das bei dir konkret aus? Also ihr seid eine 3-Mann- oder 3-Personen-Band, du bist der Kopf des Ganzen. Wie oft tretet ihr auf? Wo tretet ihr auf? Wo hast du deine Engagements? Ich muss dazu sagen, soweit ich das mitbekommen habe, du machst praktisch alles selber. Du machst dein Booking, du machst diese Schallplatten und Kassetten, du machst das ganze Grafische drumherum, was sehr aufwendig ist. Ich bin ja Grafiker, ich kann das ein bisschen beurteilen. Also das macht man nicht so mal eben.
Nee.
Wie sieht dein künstlerischer Alltag aus?
Also wie bin ich jetzt sozusagen da hingekommen, dieses Album nämlich auch als Gesamtkunstwerk zu machen? Ich bin ja Architektin, studierte Architektin, habe auch als Architektin gearbeitet und parallel war ich eben immer so wie Musikerin und ich habe mich immer gefragt, ob ich mir selber gerecht werde, mir als Musikerin, und ob ich nicht doch mal den Sprung sozusagen wagen sollte, da ein bisschen mehr Zeit wieder zu investieren für die Musik und das, was ich mir da vorstelle, also alles, was in meinem Kopf, in meinem Herzen ist, das eben tatsächlich rauszuholen. Und dann habe ich erstmal einen Schritt gemacht, das war 2023, bin ich für 6 Monate auf Tournee gegangen, also in Südamerika, und habe dann also über 30 Konzerte gegeben, also war auch Urlaub mit da dabei, ich wollte mich auch so ein bisschen von der Architektur erholen, ja, und habe eben in Brasilien, Argentinien und Chile gespielt.
Wow.
Dann habe ich mich eben selbstständig gemacht als Musikerin, habe dann letztes Jahr auch gar nicht als Architektin mehr gearbeitet, sondern eben fulltime als Musikerin und habe, weiß nicht, insgesamt waren es glaube ich 45 Konzerte, die ich gegeben habe. Ich habe an der Produktion eben für die Schallplatte gearbeitet, diese Bilu's Landkarte, was ja die Liner Notes sind, die aber dann noch kombiniert ist mit so einem dadaistischen Gesellschaftsspiel. Das habe ich auch noch mit reingebracht. Alle 6 Wochen gab es einen neuen Song mit Video. Und ja, und das hat mir einfach, wo ich so gemerkt habe, das ist mir total wichtig, dieses Gesamtpaket tatsächlich auch mal bis zum Schluss und im Detail auszuformulieren und auszugestalten, ja, wie ich mir das eben vorstelle, weil ich glaube, ganz viele Sachen, die in meinem Kopf sind, können sich die Menschen einfach nicht so vorstellen. Ne? Das hat mich einfach gefreut, dass man jetzt einfach die Bilu's Landkarte eben sozusagen, hat das jemand in der Hand, kann da was machen. Also da bin ich irgendwie da angekommen. Und die Kompositionen, die sind auch eigentlich alle von mir. Das Gesamtkonzept, ja, genau. Und das Trio, mit dem wir waren seit 2019. Wenn es möglich ist, trete ich mit anderen sozusagen auf. War auch nochmal eine zweite Sängerin mit da dabei. Die hat zum Beispiel Liedtexte auch für Bilu's Land geschrieben. Das heißt, tendenziell bin ich da offen, sozusagen von alleine bis mehrere Menschen zu spielen. ja, oder aufzutreten.
Hm. Ja, ich merke schon, dein Tag ist ausgefüllt.
Ja.
Und wenn du anfängst, darüber zu erzählen, dann geht's immer weiter. Ganz blöde Frage, kann man davon leben?
Ja, das ist, also letztes Jahr ging es dann eigentlich total gut. Ich habe dann noch so ein Crowdfunding gemacht und ja, und jetzt dieses Jahr weiß ich noch nicht so genau, wie es laufen wird, aber man wird es auch immer erst am Ende wissen. Im April gehe ich auch erstmal wieder auf Tournee, nach diesmal nur Brasilien und Argentinien, April, Mai. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Also das war schon alles sehr herausfordernd und super intensiv, dass ich auch einfach mal also ein bisschen so runterkommen muss.
Ja, die Pause hast du dir bestimmt wirklich verdient. Vor allem für mich klingst du nach wirklich einer hochproduktiven Musikerin. Hast du irgendwie den Wunsch, wieder zur Architektur zurückzukehren oder hast du jetzt erstmal vor, 100% bei der Musik zu bleiben?
Ja, das ist nämlich genau so ein bisschen eine Entscheidung, die ich treffen muss, weil, also Architektur, ich habe das auch total geliebt. Es macht mir total viel Spaß. Ich habe auch da war mir immer wichtig, also all dieses Inhaltliche, ich konnte mich da gut einbringen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube jetzt war es halt ein bisschen so, also die Musik war irgendwie, das hört sich jetzt schon komisch an, es war zu erfolgreich, als dass man jetzt einfach sagt, okay, ich habe das jetzt alles rausgebracht und jetzt gehe ich sofort wieder in die Architektur zurück. Ja, von daher werde ich jetzt sofort nicht in die Architektur zurückgehen. Aber ich denke schon, dass ich auf jeden Fall irgendwann wieder zur Architektur zurückgehe. Und das hatte ich ja sonst auch schon gemacht, dass ich, also ich habe als Architektin gearbeitet und war dann trotzdem auch mal, dann war ich halt nur so 4 Wochen irgendwie mal auf Tournee oder habe eben Konzerte so zwischendurch, weiß nicht, wenn das nur in Deutschland war, habe ich halt so irgendwie 3 Stück mal hintereinander und habe aber sonst als Architektin gearbeitet. Von daher, das lässt sich schon auch kombinieren. Aber alles, was eben dieses Kreative ist, da muss man sich Zeit nehmen und dann ist Architektur mit Baustelle ist dann schon sehr anstrengend und fordernd, sage ich mal. Ja. Und es sind auch ein bisschen andere Tagesrhythmen. Von daher muss ich da irgendwann eine Entscheidung auch wieder treffen. Jetzt gerade drücke ich mich noch so davor und will eigentlich noch mal mehr aus der Musik eben rausholen.
Mit der Architektin, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Du hast im Vorgespräch ein bisschen erzählt, was für Projekte du da gemacht hast. Also du bist richtig Studierte und mit allem Pipapo ausgebildete Architektin und hast in einem Architekturbüro gearbeitet und hast da keine langweiligen Einfamilienhäuser konstruiert, sondern hattest, glaube ich, ganz spannende und interessante Projekte auch, an denen du beteiligt warst.
Genau, also ich habe in einem Büro gearbeitet, da war so eins der letzten Projekte die Sanierung vom Deutschen Architekturmuseum, aber auch Basilika Seligenstadt, also die haben eben Denkmalschutz, war so das Hauptgebiet, sage ich mal, wo sie gearbeitet haben. Museum Gotisches Haus, habe ich auch den Wettbewerb gewonnen und gemacht. Und ich hatte aber auch ein eigenes Architekturbüro und da habe ich ein bisschen internationaler gearbeitet. Ich habe auch Architektur unterrichtet und auch Städtebau unterrichtet. Weil jetzt mit dem internationalen Bauen, ich habe eben auch die Scarabeus-Schule in Mali gebaut. Das ist eine Kombination aus 2 traditionellen Bauweisen. Und ich glaube, dass, also gerade die Projekte, die ich in meinem eigenen Architekturbüro gemacht habe, reflektieren eigentlich oder spiegeln eben meine Haltung, wie sie als Mensch ist und die auch in der Musik wieder hervorkommt, natürlich deutlich mehr.
Du hast eine Schule in Mali konstruiert und gebaut. Die gibt's auch noch und du hast da weiterhin Kontakt?
Also es ist ja also Kriegs- und Krisengebiet, ja. Das heißt, einmal Ticket gekauft, nicht hingefahren, weil sie eine Darmstädterin, die wir nicht kannten, entführt hatten. Wieder ein Ticket gekauft, hatten sie einen Italiener zerstückelt, haben wir sie natürlich auch wieder nicht hingefahren. Dann kam der Krieg, sodass dieser ganze Clan mal nach Mauretanien, die waren da mittlerweile schon 380 Leute. Dann sind sie irgendwann wieder zurück. Also es ist immer ein bisschen schwierig.
Kommen wir zurück auf die Musik. Du singst in 5 Sprachen.
Also ich habe in vielen Ländern gelebt und eben diese 5 Sprachen, das ist Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und Deutsch. Da habe ich sozusagen ausreichend lang dort gelebt, dass ich die auch so kann, dass ich poetisch damit umgehen kann. Und ja, warum ich übrigens aber in diesen 5 Sprachen singe und schreibe, weiß ich nicht. Für mich ist einfach jede Sprache auch nochmal so ein anderer Raum, mit dem man dann irgendwie nochmal eben anders umgehen kann. Also es hat ja schon Grund, warum irgendwie Philosophen irgendwie dann deutschsprachig das machen. Dann bei dem Portugiesischen ist einfach vom Sound her ist es sehr interessant mit dem Au, Au und gerade der Dialekt, den man halt in Rio hat, wo ich eben auch mal länger gearbeitet habe als Architektin und so, dass ich eben am meisten diesen Dialekt oder Akzent habe.
Eu sinto talvez eu não. Três pares de olhos na direção. Três erros. Três acertos na solução.
Du bist nicht zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen, sondern hast die Sprachen auf deinen Reisen. Ist das Learning by Doing oder hast du da Kurse besucht?
Ja, die einzige Sprache, die ich richtig gelernt habe, sage ich mal, das wäre, ich habe mal Französisch studiert ein Jahr. Da war ich vier Au-pair, in Montpellier war das. Und dann habe ich da Französisch studiert. Und dann.
Was hast du noch alles gemacht?
Ja. Na, wir kennen das ja schon irgendwie, dass wir alle so ein bisschen so, also so eine gewisse eine Seite sozusagen dieses Hyperaktive, dieses so für immer sehr energetische. Und das andere ist, dass ich ja, das ist auch wieder so eine ganz krasse Dualität, dass ich so war, also ich denke immer, ich langweile mich oder so oft denke, ach so, ich bin auch immer total ruhig. Und wenn man dann so schaut, was, also wenn ich jetzt auch zurückschaue, was letztes Jahr alles passiert ist, ja, ist ja der Hammer, ne? Aber ich habe mir einfach nur mal so nur ein Jahr sozusagen Zeit genommen. Und da war oft irgendwie, dachte ich, Mensch, ich habe gar nichts zu tun. Oder ja, auch jetzt denke ich, ich mache ja gar nichts. Das stimmt aber nicht. Ich habe da so eine verzerrte Selbstwahrnehmung oder ich weiß es nicht.
Kann man sagen, ja. Das mit der Ruhe nehme ich dir nicht ab, aber es ist ja subjektives Empfinden. Erzähl mal von Mensa bitte. Wie bist du zu unserem Verein gekommen? Und vor allen Dingen, was mich interessiert, wie fühlst du dich da zwischen all den IT-Lern und, ich will nicht sagen unkreativen Leuten, aber als Musikerin, Grafikerin etc.?
Sehr anderes Begabungsfeld aus und auch ein besonderes. Also dieses sprachliche, musische. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass da deine stärksten Begabungsfelder liegen und das ist ja eher untypisch.
Ja, ich weiß nicht, ob das untypisch ist oder ob das in den Tests eben nicht so oft vorkommt, weil dieser Menschenschlag, sage ich mal, nicht so oft hingeht. Weil wir haben ja, ich glaube jetzt Hochbegabung im Musischen fängt ja schon irgendwie ganz anders jetzt irgendwie mit, also die Musikhochschulen oder so, die nehmen sich ja da irgendwie schon sehr früh, da wird ja auch immer so von Wunderkindern geredet, die kommen gar nicht zu so einem Mensa-Test, sondern die sind dann schon auch beschäftigt, die haben dann auch ihren Weg sozusagen gefunden und ja, das war halt bei mir, war nicht so, ja, das ist irgendwie nicht aufgefallen. Und trotzdem bin ich aber irgendwie angeeckt. Das sind auch Sachen, die mir dann erst viel später, beziehungsweise nach dem Mensa-Test oder nach dem IQ-Test, wollte ich sagen. Ich habe ihn ja nicht bei Mensa gemacht, sondern bei einer Psychologin. Ja, dass so und so viele Sachen, ich eben, da war eigentlich immer schon mal irgendwie klar gewesen, dass ich vielleicht hochbegabt bin. Und ich habe das nur erfahren, weil ich mich dann eben mit anderen Mensa-Mitgliedern unterhalten habe, die mir dann gesagt haben, naja, oder die mir dann genau dasselbe erzählt haben, aber halt aus deren Leben, ja, wie zum Beispiel Mathe. Habe ich mal in einem Halbjahr habe ich 6, 3 und 1 geschrieben. Ja. Und bei der 6 habe ich aber nicht die Lösungswege hingeschrieben. Und deswegen hat er das alles, also es war alles richtig, aber es wurde nicht akzeptiert, weil die Lösungswege nicht da standen. Und ich habe die nicht hingeschrieben, weil es war ja klar, das ist so immer, dass da so viele Sachen in meinem Kopf sind. Und diese kleinen Schritte oder diese angeblichen kleinen Schritte, die schreibe ich halt nicht hin. Das ist ja sehr oft in meinem Leben, dass ich einfach in 10er Schritten oder in 100 sozusagen und dann merke ich dann auch oft in der Kommunikation, jetzt fehlt irgendwie was, weil ich nicht 1, 2, 3, 4, 5 gesagt habe, sondern weil ich eben 1, 5 denkend, wissend und so, dass die andere Person natürlich weiß, 2, 3, 4 war der jetzt mit da dabei.
Du überspringst einfach diese Schritte.
Genau.
Sehr typisches
Verhalten.
Weil es ist ja
genau,
eh klar.
Genau. weil es eh klar ist. Und ich meine, in einem gewissen Sinne machen das alle, wenn ich zu mir sage, bring bitte den Müll raus, dann ist ganz klar, dass du die Wohnungstür aufmachst und die Haustür aufmachst. Das sagst du den Leuten nicht, ne? Von daher finde ich das sehr schwierig. Und ich habe dann die Schwierigkeit, ich weiß dann nicht, wenn ich dann solche Sachen erkläre, dann denken die anderen dann auch, jetzt verarsche ich sie. Das ist jetzt ein sehr, weiß nicht, einfaches Beispiel mit dem Müll raustragen, aber so ist es manchmal für mich, dass ich überlege, ja, ist ja selbstverständlich, dass da, wenn eine Tür ist, dass du die dann aufmachst, um den Müll rauszubringen und mir nicht vor die Tür stellst und sagst, ich komme ja durch die Tür nicht durch. So, das sind manchmal Sachen, wo ich Schwierigkeiten habe, rauszufinden, was muss ich beschreiben, damit die andere Person nicht denkt, dass ich sie verarsche, ja. Blödes Wort, aber ja. Okay, aber zurück zu Mensa. Bei der Tournee durch Südamerika, die ich ja 2023 gemacht habe, da habe ich auch mal Site verwendet. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber das ist sozusagen das Couchsurfing für Mensa International. Und das war natürlich auch total interessant. Also ich habe den Test gemacht, dann war der eben positiv. Dann habe ich mich einfach bei Mensa angemeldet und ich war auch mal so bei ein paar Stammtischen und ich gehe auch immer mal wieder zu Stammtischen hin. Aber da ist schon dieses sozusagen, dass dann viele so mit IT, weiß nicht, war sozusagen, ist für mich dann nicht so interessant, obwohl ich auch schon Webseiten programmiert habe, aber ist irgendwie nicht so das Hauptding. Und dann war ich aber mal auf dem Segeltörn mit Mensa und da waren wir 10 Tage, glaube ich, zusammen und eben auch nur so 10, 11 Leute. Und da war für mich das allererste Mal in meinem Leben, das fand ich halt doch sehr krass, das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt, dass sozusagen so und so viele Sachen ohne Sprechen funktionieren, beziehungsweise man eben 5 Schritte überspringen kann und da keine Aggressivität oder Provokation unterstellt wird und wie das einfach alles, ja, doch sehr stimmig irgendwie abläuft, obwohl wir sehr unterschiedlich waren. Natürlich gab auch Probleme, dann wurde darüber geredet, dann war das auch alles, also wurde eine Lösung gemacht, fertig, ja. Ich will ja nicht irgendwie, also hat sich nicht so negativ hochpotenziert und da dachte ich, Mensch, das war eine ganz, ganz, ganz fantastische Erfahrung für mich, wo ich dann auch gedacht habe, wenn ich das als Kind mal irgendwo erlebt hätte, da denke ich jetzt an so Mensa-Jugendclubs oder was sie da sich treffen.
Die Camps gibt's.
Genau, genau. Das ist, glaube ich, total gut, weil also sozusagen so einen emotionalen Raum, das hatte ich vorher nicht, ja. Genau, also deswegen, das war eine gute Erfahrung, mhm. Ja.
Du bist seit 2019 bist du Mitglied, ne? 5, 6 Jahre jetzt.
Oh, das weiß ich gar nicht so genau.
Mhm. Ja, ich habe nachgeguckt im EMVZ. Da steht 2019. Das heißt, also du hast Kontakt im Verein, aber bist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise aktiv. Gehst du zu Treffen hin, Jahrestreffen oder Europatreffen?
Also Sommertreffen war ich. In Argentinien war ich dann auch auf einem Treffen gewesen. Ah. Das war auch total super. Ja. Also dieses mit dem Site, nutzt es mal wirklich. Ich habe da echt tolle Menschen kennengelernt. Und vor allem auch manchmal einfach in diesen spontan, also in Südamerika ist auch nochmal viel mehr, dass sie mit so WhatsApp-Gruppen haben, also dass man dann direkt einfach mit den Leuten auch in Kontakt kommen kann und kriegt das dann mit. Von daher, ja, auf so eine Richtung bin ich dann aktiv. Und die haben ja jetzt, also letztes Jahr haben sie ihr erstes Südamerika-Treffen gemacht. Das war dann natürlich total cool. Da war ich aber leider nicht dabei.
Das wird unseren internationalen Beauftragten freuen. Aber was natürlich interessant ist dass seit Deutschland scheinbar gut funktioniert. Ich kenne Zeit natürlich, ich habe es selber noch nie genutzt und habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie darüber im Ausland unterwegs waren und gute Erfahrungen gemacht haben, aber bei dir in Südamerika war es auch. Hast du positive Erlebnisse gehabt damit?
Ja, ja, ja.
Cool.
Und dass sie sich jetzt auch freuen, wenn ich wiederkomme, so es sind auch langfristige Beziehungen entstanden. Und ich weiß ja gar nicht, haben wir uns nicht sozusagen, Erwin oder dich hatte ich doch angeschrieben, weil ich doch in dem International Mensa Mag gab es ja einen Artikel über mich schon letztes Jahr.
Okay.
Und dann hat Frankreich das auch übersetzt, also im französischen Mind Mag, ich weiß nicht, wie das da heißt, ist auch was erschienen, genau über diese Tournee mit Side eben. Das fanden die cool. So kommt es dann. Und mittlerweile ist ja so viel krass anderes nochmal passiert. Ja, das bleibt ja irgendwie nie stehen. Ja.
Es geht immer weiter. Und es ist natürlich total interessant, was du erzählst, vor allen Dingen auf wie vielen Feldern du schon unterwegs warst. Und dann habe ich mal eben dies gemacht und dann habe ich hier Vorträge gehalten. Und ja, und also es klingt schon so, als ob dein Tag sehr zugepackt ist. Aber du sagst ja, das ist gar nicht so. Du langweilst dich manchmal.
Ja, ich langweile mich. Ja, mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, so jetzt auch sozusagen zum eigenen Selbstverständnis, ist die Disziplin zu haben, nichts zu machen, wenn man halt gerade sozusagen auch nichts zu bieten hat. Ja, also so und so oft im Leben setzt man hin, ich muss jetzt das machen, dann setzt man sich an den Computer, man arbeitet da auch, also man sitzt vor dem Computer und macht was, aber kommt gar nichts raus. Ja, und schon als ich mich als Architektin selbstständig gemacht habe, ich sage, wenn ich vor dem Computer sitze und eigentlich nicht genau weiß, was ich da gerade mache, dann stehst du auf und fährst mit dem Fahrrad rum, bis du weißt, was du machen sollst. Erst dann darfst du wieder zurück an den Computer. Und das war so heilvoll. Erstens, weil ich halt dann doch immer irgendwie wieder Sport oder mich halt einfach, weißt du, mal mit dem Körper bewegt habe. Ja, und wenn man im Flow ist und halt was macht, dann bist du ja motiviert und bist auch super effektiv. Und ich glaube, das habe ich zu Bürozeiten habe ich das so ein bisschen verloren, als ich also in einem fremden Büro war, weil da habe ich mich nicht getraut, aufzustehen, wenn ich eben gerade mal planlos war. Und jetzt mache ich das wieder mehr. Und das hilft total. Also ich gehe jetzt nicht mehr so unbedingt fahren, aber dann gehe ich mal schwimmen oder dann räume ich einfach die Wohnung auf oder dann habe ich noch ein Büro. Dann denke ich mir mal, ach nee, jetzt muss man irgendwie so, dann baue ich ja halt alles ab und fahre ins Büro und arbeite da. Dann ist einfach so schon mal ein anderes Ambiente. Aber wenn man nichts macht, dann auch wirklich nichts machen. Nicht einfach so den Computer anmachen und dann denkend, ich arbeite was, sondern sich nur an den Computer setzen, wenn man auch gerade was machen möchte. Und wenn man weiß, was man da machen möchte.
Du sprichst mir aus der Seele. Das ist genau meine, meine Philosophie. Ich schaff's nicht immer, weil man sitzt dann doch davor und denkt, was mache ich ja eigentlich? Aber man braucht die Pausen, auch für Kreativität.
Ja, und da hilft's nur, also wenn man anfängt, so kurz mal, was ist, einfach mal nur aufstehen, ja, und plötzlich, dann fängst du wieder an, oh, okay, ja, das hilft schon, einfach nur aufstehen, das ist, dann hast du diese Grenze da durchbrochen.
Mhm, ist richtig. Ich habe das Gefühl, du könntest noch weiterreden oder wir könnten noch viel lange weiterreden, aber wir müssen langsam die Kurve kriegen. Ganz wichtig nochmal die Ansage, wer dich hören will, im Netz einfach unter Jula Kim suchen. Genau, in einem Wort, so wie man spricht, dann findet man dich. Ich habe gesehen, du bist auch auf den Streaming-Diensten. Also deine Musik kann man streamen. Ich habe es bei Apple entdeckt. Und ja, wer Näheres wissen will, im EMVZ stehst du ja auch drin. Wer mag, kann dir ja immer noch eine Mail schicken und dich zu einem Konzert einladen oder was weiß.
Ja, da würde ich mich total freuen.
Was weiß ich. Wir sollten bei uns mit Sicherheit den ein oder anderen Konzertveranstalter oder jemand, der entsprechende Räume da verwaltet und was organisiert. Ich denke ja sowieso, es wäre, dass so die Kreativen, kreativ in Anführungszeichen, also die Leute, die in irgendwelchen kreativen Bereichen tätig sind bei Mensa, dass die sich eigentlich viel mehr vernetzen und kontaktieren müssten. Müssen ja nicht nur Musiker sein, gibt ja auch noch andere Sachen.
Hm. Also es gibt da ja auch gewisse Sigs, aber dann ist auch schon wieder, da habe ich einmal was Jazz. Da habe ich da was geschrieben und dann kam sofort zurück, ist kein Jazz, was du machst. Ich sagte, aber ich spiele Jazz und so, aber dann dachte ich mir, ja, ist mir einfach zu anstrengend, ja, dann halt nicht. Ja, also dieses, man weiß, also dann, oder was ist mit Eigenwerbung? Ich dachte, dann in so einer Gruppe würde man doch sozusagen sich dazu auch inhaltlich austauschen und dann wäre eben ja jetzt sozusagen neues Album und schaut mal oder, ja. Also es bleibt interessant, aber ich wäre natürlich total dabei, wenn man bei diesen Jahrestreffen oder so, wenn es da natürlich auch Konzerte gäbe. Also ich würde da mitmachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da andere auch was machen würden. Und das würde, glaube ich, auch diese Hochbegabten und dieses IT-Bild, was man immer von Mensa hat. Manchmal denke ich auch, vielleicht so ein gewisses eigenes Vorurteil, könnte man das bisschen abbauen und man würde vielleicht auch andere Leute dann wieder einbeziehen oder ansprechen.
Man muss es anbieten und dann, es gibt sicherlich Raum dafür und ich bin sicher, es gibt eine Menge Leute oder es gäbe eine Menge Leute, die sich einfach einen guten Abend machen und einfach mal hören, was macht die da. Den Raum gibt es mit Sicherheit.
Ich bin sehr guter Dinge, dass man auf jeden Fall jetzt mal dieses Thema musische Begabung und ein bisschen kreative Köpfe mit der Folge ein wenig in den Vordergrund vielleicht rücken konnte. Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich fand es sehr spannend mal wieder. Du auch, Erwin, oder?
Das spricht mir alles aus der Seele. Ich bin zwar kein Musiker, aber fühle mich den kreativen Hervorbringungen in jeder Weise verbunden. Ich finde es toll, ja. Ja, und wir hören ja zum Schluss natürlich auch noch ein Stück von Jula Kim und ansonsten sagen wir danke. Schön, dass wir über all das hören durften, über Afrika und Südamerika und Ja, mir schwirrt der Kopf, aber ich höre mir gleich deine Musik nochmal an.
Genau, das rüttelt dann wieder auf alles. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht dann zum Schluss Shooting Star hören, was ja die Sternschnuppe ist oder heißt. Und da darf man sich ja einfach was wünschen. So, das ist vielleicht ein gutes Ende, wie wir mit der Neugierde anfangen, dass wir uns selber mal was wünschen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, weil es ist einfach ja schön überhaupt, dass ihr diesen Podcast neu erfunden habt. Ich lausche da immer, ich finde das total cool. Und da passiert, glaube ich, auch was, dass man das nochmal so ein anderes Format. Ich bin sowieso jemand, der eher mit Zuhören auch ist. Und von daher ist es eine tolle Sache, dass es jetzt sowas auch gibt zum Hören.
Finden wir auch. Vielen Dank. Tschüss, Jula Kim. Tschüss, Lina. Und
ciao,
wir
Ahoi.
Machen Ahoi. Und wir machen dann weiter mit den nächsten Folgen. Aber erstmal geht's um Musik. Hört euch das an. Schaut nach Jula Kim, nehmt euch die Zeit für die Musik. So ganz eingängig ist es nicht, aber das hat sie ja selber schon gesagt. Aber beim zweiten oder dritten Hören gehen euch die Ohren auf.
Und das Herz hoffentlich.
Und das Herz. Tschüss Jula Kim, tschüss Lina. Und Bär reden über Hochbegabung.
So it's dead.